Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Hallo.
Hi,
Julia,
Dominik.
Schön, dass du hier bist und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt in eine neue Folge bei Pflegestark. Ich freue mich sehr, Julia, dass du heute hier zu Gast bist. Hallo erstmal.
Hi, ja, ich freue mich auch riesig, dass du mich eingeladen hast zu dir.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, Julia, du bist auch auf Instagram mit dem Kanal, also Julia Lichtenstern, ne? So, also heißt der tatsächlich dein Kanal, wie du. Du bist Ärztin und wie man an deinem Outfit sehen kann, arbeitest du im ganz besonderen Bereich, in einem OP-Bereich, aber du stehst auf der Seite der Anästhesie.
Richtig, genau, ne? Ich stehe auf einer bestimmten Seite des OP-Tuchs.
Und das fand ich mal richtig, richtig cool, über dieses Thema zu sprechen. Also als Anästhesistin, was macht man da eigentlich? Welche Verantwortung hat man? Und was macht das vielleicht auch mit einem, dass man so eine Verantwortung trägt? Vielleicht einfach auch mal darüber zu sprechen. Und für viele ist ja genau dieser Bereich nicht einsehbar, weil in der Regel geht man in die OP-Schleuse und wacht dann wieder auf Station auf, wenn alles gut läuft. Ne? Also deswegen freue ich mich sehr auf die Einblicke, die du heute teilen kannst. Und ich muss erstmal, also was mich als erstes interessiert, warum entscheidet man sich denn für den Anästhesiebereich? Also wie bist du dazu gekommen?
Also das kam eigentlich im Rahmen meines PJs damals. Da hatte ich den Fokus eher noch so im Chirurgischen und habe dann aber einfach meine Faszination für die Anästhesie sehr schnell entdeckt, so im OP-Bereich, weil ich das unglaublich spannend und faszinierend finde, Menschen in diesen Schlafzustand versetzen zu können, Schmerzen komplett nehmen zu können und diese ganzen Prozeduren und Operationen zu ermöglichen und währenddessen ja eben auf die Menschen aufzupassen, alles zu kontrollieren, zu überwachen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann ist die Anästhesie natürlich auch ein ganz breites Fach, ne? Also man kommt in alle Bereiche rein. Du behandelst von Neugeborenen bis zum ganz alten Menschen alles. Und somit bist du ganz breit aufgestellt und hast ganz viele spannende Einblicke.
Und viele denken ja immer, Anästhesie, oh, das ist ja dann nur im OP. Das stimmt nicht. Hast du ja gerade gesagt, es gibt unglaublich viele Handlungsfelder auch, in denen ihr tätig sein könnt. Du bist auch Notärztin. Das dürfen wir nicht verschweigen. Das ist ja, also es sind ja wirklich krasse Bereiche, wo man wirklich sehr viel Verantwortung hat, sehr viel Kompetenzen und Wissen braucht, das muss man ja wirklich sagen. Und wie stellt man sich das jetzt vor? Also du bist Anästhesistin, das heißt, du arbeitest klassisch im OP. Und wann fährst du dann noch Notärztin? Also wann machst du das? Das muss ja irgendwie alles, also stelle ich mir gerade schon fordernd vor. Und ich glaube, du machst auch noch Lehre, ne?
Genau,
okay,
genau.
Was machst du also noch alles? Nein, aber das ist, wie stellt man sich das vor? So?
Also, ja, also es ist tatsächlich so, dass mein Job im Moment so dreigeteilt ist. Also ich habe einen Part Lehre, der mich natürlich auch so ein bisschen flexibler macht, weil ich da nicht an strikte OP-Zeiten gebunden bin. Was wiederum auch wichtig für den Familien-Background noch ist.
Oh, da müssen wir später auf jeden Fall drüber sprechen, weil das ist ja auch nicht unerheblich, das
absolut
alles zu managen.
Ja. Dann, im OP bin ich aber natürlich auch. Und da viel dann auch in versetzten Diensten oder Übernachtungsdiensten. Und das Notarztfahren, das muss dann auch noch irgendwo so mit rein. Das mache ich tatsächlich hauptsächlich an Wochenenden.
Okay, ja. Also da, wo andere freimachen, da gehst du dahin, wo die Menschen wirklich teilweise ganz kritisch erkrankt, verletzt oder ähnliches sind, weil du fährst ja als NEF ja nicht zu allen Fällen raus, sondern eigentlich nur da, wo man potenziell wirklich lebensbedrohliche Situationen erwartet oder auch vorfindet, ne?
Ja, meistens. Manchmal ist es natürlich auch dann nicht so schlimm, wenn man ankommt. Das ist dann eigentlich immer gut.
Wollte gerade sagen, das ist sogar dann, dass man sagt, okay, gut, dann kann ich mich jetzt wieder zurückziehen, ist ja alles in Ordnung. Aber also ein super, super spannender Mix. Und was ich sehr interessant fand, du hast gerade gesagt, so diese Verantwortung, also was dich auch so begeistert hat, diese Verantwortung zu übernehmen, also das ist ja in eine Phase, wo die Menschen überhaupt nicht selber mehr steuern, kontrollieren oder ähnliches kennen. Also sie kommen in die OP-Schleuse, du begrüßt sie Und dann müssen sie dir voll, also die müssen dir voll vertrauen.
Ja.
Also das ist ja schon krass. Also da ist jemand und der vertraut dir vollständig, dass du das, also ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, das Richtige machst und dass du halt wirklich auch auf diese Menschen aufpasst. Das ist ja schon, mehr Verantwortung kann man fast gar nicht haben.
Im Prinzip, klar, ja, ne, also alles, was im OP passiert, verlangt ganz viel Verantwortung. Aber es ist natürlich so, die Patienten, Patientinnen, die haben in diesem Moment ja auch, die haben ja leider gar keine andere Wahl, als mir zu vertrauen und ihr Leben im Prinzip in unsere Hände zu geben.
Weil, und das muss man vielleicht sagen, du arbeitest ja in einem, also ich sag mal in einem OP-Saal, ich weiß nicht, oder wahrscheinlich mehrere OP-Säle, aber du arbeitest im Cardio-OP hauptsächlich. Mhm. Und das sind ja wirklich große Eingriffe. Also wir reden hier nicht von, ach, mal ein Stündchen, mal kurz eine kleine Korrektur oder ähnliches. Die Operationen bei euch gehen ja deutlich länger. Also so im Schnitt, wie lange gehen sie bei euch, die Operationen?
Also eigentlich musst du bei fast jeder Herz-OP mit vorneweg so 4-5 Stunden rechnen. Also das sind ganz, ganz lange Zeiten. Das ist gar nicht so vorstellbar. Das ist auch wichtig, dass man das den Patienten und Angehörigen zum Beispiel vorher auch sagt, dass es einfach dauern wird. Also wir brauchen ja allein von der anästhesiologischen Seite halbe, dreiviertel Stunde, bis wir die Patienten so vorbereitet haben, dass wir sie freigeben können für diese großen OPs.
Das heißt, lass mal da anfangen. Also wir stellen uns jetzt vor, ich werde jetzt in die OP-Schleuse gebracht, ne, und ihr übernimmt dann sozusagen da im OP und dann, was passiert dann? Weil dann, du gerade gesagt hast, muss vorbereitet werden. Also genau. Ich weiß es natürlich, weil ich auch mal in der Anästhesiepflege sozusagen in der Fachweiterbildung war, aber ja. Was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Was passiert?
Also wir fahren ja dann immer erstmal in diesen Narkose-Einleitungsraum, den Vorbereitungsraum und dann ganz wichtig, man muss immer versprühen gute Laune und Entspannung. Ja, das ist ganz wichtig für die Patienten irgendwie. Und dann fangen wir erstmal an, dieses ganze Monitoring zu etablieren. Ne? Also Überwachung wird angeschlossen, EKG, Sättigung und so weiter. Was wir dann immer, das ist besonders im Herz-OP, was wir machen, die Patienten bekommen alle, wenn sie noch wach sind, diese arterielle Blutdruckmessung, diesen Zugang gelegt mit örtlicher Betäubung. Wir fangen keine Narkose an, bevor wir nicht exakt zu jeder Sekunde den Blutdruck überwachen können. Ne? Und dann induzieren wir die Narkose über intravenöse Medikamente, dann wird intubiert und dann müssen wir einen ZVK, diesen zentralen Venenkatheter, legen, um Medikamente zu geben und nochmal auch Hämodynamik zu überwachen. Die bekommen alle einen Blasenkatheter. Keiner von uns kann 4, 5, 6 Stunden Urin einhalten. Ja, also das muss auch passieren. Und wir brauchen große Volumenzugänge. Also diese schöne, riesige, orangene 14-Gauge-Nadel, die legen wir in der Regel zweifach.
Das ist schon eine ordentliche.
Genau.
Und ich glaube, darüber kann man, ich glaube, Geschwindigkeiten von 300 bis 400 Milliliter pro Minute, glaube ich, infundieren. Also schon, wenn Volumen gebraucht wird, kann man da schon ordentlich was drüber geben. Ne?
Genau. Ne? Und je nachdem, was es für eine OP ist, reicht uns auch eine arterielle Druckmessung nicht. Dann brauchst du eine zweite oder sogar eine dritte. Wir brauchen manchmal noch einen Sheldon, diesen ganz großlumigen ZVK, wenn viel Volumenumsatz vorhersehbar ist und so weiter. Ne? Also,
du sagst das jetzt einfach so, aber das sind ja, also für dich ist das Routine. Ne? Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, das ist schon mit so schon eine große Ausstattung für Patientinnen und Patienten, die danach auf Intensivstationen gehen. Ne?
Ja,
also
absolut.
Da, oder intubieren und ähnliches. Also wir reden hier davon von großen Zugängen legen, viel Vertrauensbasis da schon schaffen, weil zu dem Zeitpunkt, wo das arterielle Monitoring, sagen wir mal, etabliert wird, sind sie ja noch wach. Ne? Also sie kriegen das ja noch ein bisschen mit. Ne? Und dann intubieren, das heißt, sie sind künstlich beatmet. Also sind ja schon echt viele Schritte und das ist alles nur die Vorbereitung.
Ja.
Und das liegt sozusagen in deiner Verantwortung, in der Regel zusammen mit jemandem aus der Anästhesiepflege. Mhm. Ne? Also ihr macht das ja zu zweit, seid ihr wahrscheinlich in der Einleitung. Ne?
Ja.
Und das sind ja schon einige Aufgaben.
Ja, da ist man dann schon erstmal beschäftigt. Ne? Und
was ich so spannend finde oder was ich damals auch in der Anästhesie so interessant fand, das ist ja alles, das ist ja Routine. Also es gibt Konzepte, es wird alles so nach den gleichen Standards immer gemacht. Also ich sag jetzt mal so, das ist meistens ja sogar so aufgeschlüsselt, dass du weißt, die zweite Spritze von links ist zum Beispiel Midazolam oder so. Keine Ahnung. Also das ist ja so angeordnet, dass du eigentlich fast blind jeden Schritt machen könntest. Und das muss es ja auch so sein, damit halt wirklich keine Fehler passieren.
Ja. Also genau, also das ist auch was, was ich den Patienten zum Beispiel in diesem Aufklärungsgespräch immer sage. Was für die Patienten der absolute Ausnahmezustand ist, ist für uns totale Routine. Ja, also es ist gerade auch bei den großen Herz-OPs ist es kaum etwas so akribisch durchgetaktet, geplant und genau in unseren SOPs auch verankert. Ne? Da weiß wirklich jeder, welcher Schritt als nächstes kommt, wo was angeordnet ist, auch räumlich und so weiter. Das ist ganz wichtig. Man braucht diesen Leitfaden, um sich durch diese riesigen OPs einfach durchzuarbeiten. Und es gibt da Situationen, da ist es unglaublich instabil, alles sehr fordernd. Man hat Zeitdruck und Stress und dann ist das wichtig, dass eben alles seinen genauen Platz hat. Jeder weiß, wo was ist und in welcher Reihenfolge wann etwas kommt, damit du dann den Überblick behalten kannst.
Also es bringt Sicherheit und dann halt, falls wirklich was ist, auch, ich sag mal, Klarheit, dass man sofort vernünftig reagieren kann. Ja. Ich habe auch immer so, also aus pflegerischer Sicht haben immer viele gesagt, wenn Intensivpflege, wenn mich das zu sehr kaputt gemacht hat, dann gehe ich vielleicht in die Anästhesie, das ist ein bisschen ruhiger, das Setting, ne, vielleicht ein bisschen entspannter. Und ich finde, klar, durch die ganzen Routinen und durch diese immer wiederkehrenden Abläufe und sehr gut deklarierten Schritte ist es ja auch gewissermaßen etwas sicher, also das Umfeld. Ne? Man weiß, was man machen muss, ne? Alles ist irgendwie klar strukturiert. Aber wenn was passiert, da muss es super schnell gehen und man muss für unterschiedliche Notfälle halt wirklich auch eine hohe Kompetenz haben.
Ja.
Also da können ja unterschiedliche Faktoren auftreten und unter Umständen kann es sein, dass die Menschen sehr, sehr schnell reanimationspflichtig werden, weil das ja ein sehr kritischer Bereich ist, ne? Und dann muss man halt schon genau wissen, was man in den Situationen halt auch wirklich machen muss und wo halt was steht.
Ja.
Also deswegen darf man das auch nie unterschätzen und darf auch jetzt nicht sagen, ja, läuft ja alles nach Plan, wir haben ja unsere Sicherheit. Also trotzdem muss man ja immer im Hintergrund dieses, es kann aber trotzdem auch irgendwie was passieren, weil jede OP ist ja individuell.
Absolut. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was die Anästhesie schon auch mit ausmacht. Ich sag immer, wir sind irgendwie so die Anwälte unserer Patienten, Patientinnen. Also wir übernehmen die Kontrolle in dem Moment, wo sie es nicht mehr können. Und unsere Aufgabe ist das, was du eben angesprochen hast, dass wir diese ganzen Dinge, die hoffentlich und ganz wahrscheinlich nicht passieren, aber trotzdem in unseren Plan im Kopf mit reinnehmen und uns dafür auch schon im Vorhinein für wappnen und rüsten. Ne? Ich meine, es ist ja oft, du kennst das bestimmt auch im OP-Alltag, dann wird immer geschimpft, die Anästhesie, die braucht jetzt irgendwie für die Einleitung wieder doch irgendwie noch 10 Minuten länger und jetzt muss noch der Zugang gelegt werden. Damit müssen wir irgendwie dealen, damit müssen wir leben, das müssen wir wegstecken. Aber wir haben eben die Verantwortung, dass wir auf alles reagieren können. Und ich kann mir nicht erlauben, in der Situation, wenn es aus dem Ruder läuft, auf einmal zu sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich aber irgendwie hier unters Tuch und muss noch eine Arterie legen, muss ein ZVK reinbekommen und so weiter. Das heißt, ich muss mich vorher dafür rüsten, das braucht ein bisschen Zeit, das braucht Equipment, aber das ist ja eine Kernaufgabe der Anästhesie. Ja.
Und so selbstbewusst muss man dann auch sein und sagen, nee, also wir machen das nicht jetzt einfach mal so, damit wir hier genau diese Zeit einhalten. Klar, Zeit ist eng getaktet im Krankenhaus, ökonomischer Druck und wir kennen leider diese ganzen Faktoren, die da auch so ein bisschen drauf einprügeln, aber genau da ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, nee, Leute, wir bleiben jetzt hier aber nach dem Standard und es gibt halt jetzt noch diesen ZVK und es gibt jetzt, also gewisse Dinge müssen halt einfach vorhanden sein, weil du musst ja auch irgendwo verantworten, wie es dann halt weitergeht. Also wir gehen jetzt, sagen wir, alles ist aufgeprimed, ihr habt alle Zugänge drin, ne, alles ist soweit stabil, dann geht's in den OP.
Mhm.
Also wir haben jetzt ja schon super viel diskutiert und wir sind noch gar nicht im OP.
Ja.
Und was passiert da jetzt? Also jetzt wird's, glaube ich, für viele Leute ja spannend, weil da sollte ja in der Regel niemand wach sein, außer bei speziellen neurochirurgischen OPs. Da kann man ja Wachoperationen machen. Aber eigentlich sollte niemand von uns während der OP wach sein.
Ja.
Auch wenn das passieren kann. Gibt ja mal Fälle, wo das irgendwie mal vorkam. Aber eigentlich kriegt man das ja immerhin, dass das nicht so ist.
Richtig, da haben wir ja auch viele Dinge für, ja, um das zu registrieren und zu überwachen, zum Glück, genau.
Aber wie,
ja,
geht es jetzt weiter im OP? Was passiert da jetzt? Was muss man sich vorstellen? Was sind deine Aufgaben?
Also du fährst ja dann in den OP rein mit dem schlafenden, akutisierten Patienten und dann ist erstmal eine wichtige Aufgabe, also du kommst an, dann musst du erstmal an das Beatmungsgerät, was im OP-Saal steht, konnektieren, beatmen und dann kommt die Lagerung. Das ist ja, diese OP-Lagerung ist ja auch gar nicht so ohne. Je nachdem, welche OP stattfindet, kann die ja sehr aufwendig sein. Also das ist im Herzbereich, sind wir da meistens einfach in Rückenlage, weil wir ans Sternum, mhm, und den Thorax müssen. Aber es gibt ja auch diese Crawford-OPs in der Seitenlagerung, in der Neurochirurgie gibt es ja ganz…
Bauchlagerung, ne, mit Einspannung, also wo der Kopf richtig fixiert wird.
Genau, oder halb sitzend, ja, oder so. Das heißt, diese Lagerung ist dann das Nächste, was kommt. Kommt, wo alle beteiligt sind, also die im besten Falle auch die Chirurgen, die, mhm, OP-Pflege, Anästhesiepflege, wir, und dann wird alles in die richtige Position gebracht. Dann müssen wir schauen, dass auch nirgendwo irgendwie Druckstellen sind, dass es da nicht zu Lagerungsschäden kommen kann.
Und dass die ganzen Zugänge, die gelegt wurden, nicht,
genau, dass die laufen.
Darf man nicht unterschätzen, ne? Ihr habt euch gerade richtig Mühe gegeben, absolut, in der Einleitung.
Alles, absolut. Ne? Da muss man, ja, einen riesen Blick drauf, mhm, haben, dass auch alle drei Wegehähne festgedreht sind, alle Wege offen sind. Ja, also.
Aber warte, müssen wir kurz was klären. So, auf der Intensivstation regen sich dann immer alle auf, dass die Zugänge sowas von, ich sag mal, überfixiert sind, teilweise für uns, ne, weil, ja, da ist ja nochmal ein Pflaster drauf und ähnliches, aber es macht ja absolut Sinn, weil bei euch geht's einfach darum, das Ding muss sicher die ganze Operation über drin sein, ne?
Ja. Also wir legen da schon, wir geben da wirklich Muße und Herzblut in diese Klebung, oh, und in das Legen von den Infusionsleinen rein, weil es, also wir müssen es ja auch so kleben, dass auf keinen Fall etwas abknickt. Mhm. Ne, man muss sich vorstellen, die Patienten sind, die sind angelagert, die Arme, der komplette Körper ist abgedeckt. Das heißt, ich komme während der OP nirgendwo mehr dran. Es muss alles safe sein. Somit klebst du das immer so, die Rundungen auch, dass da nichts irgendwie einen Knick bekommt, dass alles frei laufen kann. Dann musst du auch bedenken, gehen wir in Herz-OP, die OP dauert 4-5 Stunden und du glaubst ja nicht, selbst so ein kleines, leichtes EKG-Kabel, wenn das irgendwo blöd liegt, gibt das eine riesen Druckstelle sozusagen.
Klar, also, weil der Mensch liegt ja 4-5 Stunden auf dieser Stelle, genau, dann einfach, ich, ja, sag mal ganz ehrlich, platt drauf und kann sich nicht, also wenn wir, ich sag jetzt mal, den normalen Schlaf haben, wir drehen uns einmal kurz zur Seite,
ja, genau,
oder ähnliches.
Das geht ja nicht.
Genau, das geht ja nicht mehr, ne? Und deswegen, also darf man nicht unterschätzen. Also, ja.
Genau, gesagt, Lagerung.
Wir meinen es nicht so böse von der Intensivstation, nur wir müssen halt am Ende diese ganze Kleberei dann wieder, aber das ist halb so wild, ne? Das ist nur, ich finde es immer so, ja, lustig, dass manche, die noch nicht diesen Blick sozusagen in den OP mal reingeschaut ne, haben, irgendwie so, dass sie dann sagen, boah, warum müssen die das dann immer so machen? Aber das ist ja schon fast, wie du es gerade erklärt hast, ja schon fast Kunst, dass man das, ja, genauso hinkriegt.
Na klar.
Okay, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wir sind jetzt im OP, ne, angekabelt, Positionierung, die Patienten liegen richtig sozusagen und dann geht die OP los. Was passiert dann? Was ist dann deine Aufgabe?
Also wenn wir gelagert haben, dann wird abgedeckt, erst wird steril abgewaschen, es wird abgedeckt und dann kommt ja das Timeout. Das heißt, man stellt sich nochmal vor, man spricht über den Patienten, über das Krankheitsbild, was wird operiert, was denken wir, wie lange dauert das, was kann passieren, auf was stellen wir uns ein. Und genau, wie so ein Teambriefing
das
praktisch nochmal.
Das ist essentiell, das Timeout, ne?
Ja.
Und darf auch nicht übersprungen werden?
Nein. Und man sollte es aber auch nicht unendlich in die Länge ziehen, sondern wirklich on point das, was jetzt für diesen Eingriff wichtig zu wissen ist, einfach besprechen.
Okay, ja. Und jetzt fängt die OP an. Also ich sag mal, der Schnitt wird gesetzt. Ich glaube, Schnitt ist ja immer so dieser Marker auch, wo man sagt, so da beginnt dann wirklich die tatsächliche OP. Und du hattest mir im Vorfeld gesagt, im Vorgespräch, dass dir mal so ein Patient irgendwie sagt, ja, macht die denn da eigentlich, wenn ich die ganze Zeit schlafe? Kaffee trinken oder ähnliches, jetzt mal so ganz platt gesagt. Okay. Also ich weiß, in der Anästhesie trinkt man gerne auch mal Kaffee, aber Das lassen wir jetzt mal. Was machst du? Was sind deine Aufgaben jetzt während der Operation? Und wir sind ja, ich sag mal, thematisch jetzt im Herz-OP gerade, ne? Weil das ist ja so dein Arbeitsfeld.
Mhm. Also dann ist das so, dass man zu Beginn der OP ist eine weitere Aufgabe der Anästhesie, dass wir Herzultraschall machen mit diesem Schluckecho, also transösophageal, dass wir einmal durchscannen, wie pumpt das Herz, wie, was machen die Klappen, wie sieht die Aorta aus, wie denken wir, macht das Herz das hämodynamisch, wenn wir von der Herz-Lungen-Maschine wieder abgehen zum Ende der OP hin. Genau, und also das mache ich. Währenddessen halte ich die Narkose aufrecht. Das heißt, ich kümmere mich um die Beatmung, gebe dann die Medikamente nach, um die Narkose aufrecht zu erhalten. Gibt's also ja auch verschiedene.
Damit keiner wach wird während der Operation.
Genau,
ne? Dass man
genau.
Schon mal die Ängste nehmen kann. Ne?
Absolut. Und das wird ja zum Beispiel auch über dieses sogenannte BIS-Monitoring, wo das EEG im Prinzip abgeleitet wird, sehen wir ja auch so ein bisschen diese Schlaftiefe.
Mhm. Anhand der Hirnströme oder Hirnaktivitäten, kann man beurteilen, wie tief jemand sozusagen in der Narkose
genau,
ist.
Genau, genau. Also genau, darauf schauen wir. Und dann, dann kommen einfach diese verschiedenen OP-Phasen, die auch immer unterschiedliches Handling verlangen. Ja, das ist natürlich im Herz-OP passiert da viel. Man geht dann irgendwann an die Herz-Lungen-Maschine ran. Das heißt, man ist dann in ganz engem Austausch mit den Perfusionisten oder auch Kardiotechniker. Und muss dann die Hämodynamik managen zusammen und dann geht man irgendwann geht die Aortenklemme wieder auf, das Herz darf wieder Blut bekommen, wird durchblutet, fängt wieder an zu schlagen. Das ist übrigens was ganz viele fragen, wo die Vorstellung oft fehlt, die Herzen wollen schlagen. Also sobald die wieder durchblutet werden und Blut bekommen, fangen die an zu schlagen. Das tun die tatsächlich eigentlich alle, sei denn es ist irgendwas ganz schlimm aus der Reihe. Und genau, und dann geht man von der Herz-Lungen-Maschine.
So, viele haben halt Angst, oh, wenn das Herz still ist, fängt das überhaupt wieder an
zu
schlagen.
Ja, natürlich,
ne?
Das ist ja so ganz schwer vorzustellen. Herz-Lungen-Maschine, das Herz bleibt stehen, wird nicht mehr durchblutet, ja, und dann irgendwann soll es dann wieder, macht es das überhaupt? Mhm. Und ja, das tut es und wir steuern das aber natürlich so ein bisschen mit. Es
gibt ja auch Medikamente, die das dann unterstützen, ne? Die man dann… Also Katecholamine, die dann natürlich zusätzlich gegeben werden können, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten und was ich richtig cool finde, du hast es ja gerade so beschrieben, auch das Zusammenspiel mit den anderen Berufen auch, also wie viele da im OP sozusagen zusammenarbeiten, also lass uns nochmal kurz sortieren, Kardiotechnik, gut, dann ihr von der Anästhesie, die Operateure,
OP-Pflege, Springer.
Ein Springer.
Anästhesiepflege. Ich habe das tatsächlich auch letztens noch mal gerade durchgezählt, weil das diese Frage auch ab und zu von Patienten kommt. Und wir sind in der Regel wirklich im Saal ein Team von 8 Mann, also 8 Personen.
Also eine 8-zu-1 Betreuung.
Ja, so wirklich. Ne? 6 bis 8 Personen sind da eigentlich oftmals zugegen. Und das ist schon viel.
Aber es macht sie auch irgendwie so besonders.
Na, absolut.
Und was mich jetzt mal interessieren würde, bei diesen ganzen großen Abläufen und großen Operationen, teilweise ja auch, also nicht nur, aber auch schon Menschen, die vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter sind, ne, weil so Bypass-Operationen oder ähnliches sind sie auch vielleicht auch schon einige Vorerkrankungen oder vielleicht auch schon Leidensweg irgendwie gewesen. Und wie gehst du mit dieser emotionalen Situation um? Dass du vielleicht auch, also vielleicht bist du die letzte Person, die dieser Mensch gesehen hat, ne, halt in der Einleitung, weil du nicht weißt, wie geht es nach der Operation weiter.
Mhm.
Ne, also die Operation in der Regel läuft ja also gut, ne, also die Operationen sind heutzutage ja schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Aber man weiß ja auch nicht, wie lange leben diese Menschen danach noch. Das kann man ja nicht beeinflussen sozusagen in diesem Moment. Wie gehst du mit dieser auch emotionalen Schiene vielleicht um? Also ist das für dich ein Thema oder bist du wirklich so fokussiert, dass du sagst, ich mache jetzt, also ich gebe hier mein Bestes, ne, im Rahmen von dem, was ich kann und ne, hier verantwortungsvoll natürlich meinen Job durchzuführen und darauf fokussiere ich mich oder hast du manchmal auch so Gedanken, wo du weißt, boah, ich weiß nicht, ob der das wirklich, ob der das schafft, so.
Klar, also diese Gedanken gibt es und diese Fälle, sage ich mal, gibt es, wo das einfach vor der OP schon allen klar ist, dass das ein Riesenritt wird und dass es nicht klar ist, ob das gut ausgeht. Das habe ich dann schon im Hinterkopf und versuche auch mein Handeln, auch in dem Umgang mit den Patienten, Patientinnen, dementsprechend so ein bisschen, ich nehme das schon an, dass das, dass die aufgeregt sind, Angst haben, dass das ein absoluter Ausnahmezustand ist und dass diese Angst auch nicht ganz unberechtigt ist. Ne? Das muss man schon auch annehmen irgendwie und damit umgehen. Und mich nimmt das oft sehr mit, wenn ich merke, dass es ein schwieriger Fall ist und die Patienten ganz schlimm Angst selber haben. Also das ist auch nicht selten, dass die einfach bei den Herzoperationen, wenn man die Narkose einleitet, dass die dann manchmal einfach in Tränen ausbrechen kurz vorher, ne? Weil denen das auch bewusst ist, dass das eine riesengroße, ungewisse OP irgendwie auch ist.
Wissen ja auch nicht, wie die Zeit danach ist. Ne? Wir alle wissen ja natürlich, die Operation ist das eine.
Aber da hört es noch
lange
nicht auf.
Genau, die Medizin ist fortgeschritten, die Operationen laufen gut. Wir haben sehr viele Möglichkeiten heutzutage. Mhm. Aber das, was danach kommt, der Intensivaufenthalt, wenn man dann die Intensivstation, sage ich mal, überstanden hat, dann auf die Normalstation, in die Reha-Einrichtung, da hängt ja wirklich ein langer, langer Zeitraum auch noch dran. Und das kostet auch echt natürlich auch viel Kraft. Ja. Ne? Und das kann man sich vorher, glaube ich, auch nie ausmalen. Also ich glaube, es ist auch gut so, dass man, glaube ich, im Vorfeld nicht weiß, was danach kommt, weil man schafft diese Herausforderung. Also es gibt ja viele Patientinnen und Patienten, die nach so einer großen Herz-OP ist ja auch wieder vollständig ins Leben zurückschaffen. Und also so will ich das nicht sagen. Also, aber ich glaube, wenn man vorher schon wüsste, was man für einen Aufwand dann auch betreiben muss, dass eine Herausforderung kommt, dann ja. Ich glaube, es ist gut, dass man da vielleicht im Vorfeld nicht weiß, was da einem auch so ein bisschen erwartet, weil danach arbeiten ja wirklich alle daran, dass man auch schnell wieder fit wird, ne?
Na klar, ja. Also das gibt's auch immer wieder sehr erstaunte Patienten, die nach der Herz-OP dann sagen, mein Gott, die sind einfach so K.O., das hätten sie jetzt nicht erwartet. Also ich finde es aber auch wichtig, dass wir vorher schon klar informieren, dass das einfach
riesengroßes Ding, ne?
Genau,
also,
dass
was
da
passiert,
schon noch was dran
was kommt.
Hängt. Genau.
Aber machst du das in deinen Vorgesprächen? Oder in deinen Aufklärungsgesprächen?
Also ich versuche schon zu verdeutlichen, dass es eben jetzt keine Blinddarm-OP ist, dass es eine große OP ist, dass die ihre Risiken hat, dass wir uns dessen bewusst sein müssen. Hingegen versuche ich aber auch immer Ängste so ein bisschen zu nehmen und ich sage auch, dass wir ganz standardisiert vorgehen und auch wenn die Patienten einschlafen in der Einleitung, sage ich denen auch immer, ich bin die ganze Zeit hier bei ihnen am Kopf und ich passe auf sie auf. Das ist ja irgendwie
das ist sehr viel wert.
Auch was man mitgeben sollte. Ne? Es ist unsere Aufgabe aufzupassen. Und
ich glaube, das ist für die meisten auch super wichtig. Die fokussieren sich dann, glaube ich, auch sehr darauf. Also ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber wenn du ein Aufklärungsgespräch mit dem machst und dann siehst du die wieder halt sozusagen in der Einleitung, also unten im OP, dann hat das, glaube ich, auch eine sehr positive Wirkung, weil sie direkt so eine Vertrauensbasis, glaube ich, auch haben.
Ja.
Das ist schon ein erheblicher Unterschied, ne? Wenn man schon mal jemanden gesehen hat und mit dem man auch gesprochen hat.
Total. Und das ist ja wieder was leider in dem klinischen Alltag heute auch oftmals verloren geht, dass man Menschen aufklärt, aber die dann gar nicht selber narkotisiert. Ne?
Also Best
wenn
Practice.
Wenn das klappt, dann ist das ganz toll, ja.
Und also das ist, ich finde das echt krass. Also das ist wirklich viel Verantwortung. Es verlangt super viel Wissen auch und Kompetenz, ne? Also dass man auch in solchen Bereichen arbeiten kann, das muss man ja ehrlich sagen. Und ich finde auch, dass du das zum Beispiel auf deinem Instagram-Kanal, finde ich mega, wie du das immer erklärst. Also ich bin da wirklich ein ganz großer Fan von, weil du die Dinge, die auch jetzt gerade, das sind ja schon sehr komplexe Abläufe auch. Und das so zu erklären, dass das auch Patientinnen und Patienten irgendwie verstehen, aber halt auch für, ich sag mal, für das Fachpublikum, das ist ja schon eine Herausforderung und ich finde, du machst das richtig gut und das ist ja auch es ist ja auch ein moderner Schritt zu sagen so, hey, wir können auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen da auch schon Aufklärung sozusagen machen, finde ich richtig gut und vielleicht abschließend eine Sache, weil da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Du arbeitest im OP. du bist Notärztin, du machst Lehre, du hast so eine Verantwortung. Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr letztens eine Herztransplantation hattet, wo du von deinem 24-Stunden-Dienst am Wochenende, ich glaube fast 14, 15 Stunden im OP warst, 16 Stunden. Wie achtet man da auf sich selber und kriegt die Work-Life-Balance hin? Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt eine ganze Folge, die wir dazu machen könnten. Aber du hast ja auch eine Familie, du hast Kinder. Wie kriegst du das hin? Hast du da vielleicht auch Tipps für junge Kolleginnen, die gerade zuhören?
Also zum einen, was ich ermutigend sagen möchte, die Medizin, die Anästhesie wird auf jeden Fall teilzeitfreundlicher, familienfreundlicher. Es wird Teilzeit immer besser versucht zu ermöglichen. Ich arbeite zum Beispiel auch verkürzte Tage. Ich kann nicht ganz früh im OP starten wegen der Kinder. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man trotz dieser Schwierigkeiten, dass es eben ja blöd ist, dass man später kommt, dass man auch früher gehen muss, dass man es trotzdem tut, dass man es sich traut, sich selber auch diese Verantwortung im Beruf zutraut, aber trotzdem auch auf sich achtet. Ja, also man muss schon dann auch gucken, dass man immer wieder ganz kleine Lücken findet, wo man was für sich selber macht, wo man mal zur Ruhe kommt. Und das ist natürlich, wenn man arbeitet und Kinder hat, ist das schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Man kann sich auch nicht mehr von Diensten so gut erholen, wie das früher ohne Kinder möglich war. Das ist einfach so. Das schlaucht mich inzwischen deswegen auch deutlich heftiger, wenn ich dann eine Nacht im OP durchstehe. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man da wirklich auf sich guckt, ja. Und dass man aber auch, ich finde, als Teilzeitkraft oft läuft man irgendwie immer mit so einem schlechten Gewissen rum, weil man ist ja nur Teilzeit da, ne? Man ist irgendwie weniger da, man kann nicht alle Dienste mitstemmen. Aber von diesem schlechten Gewissen muss man sich auch versuchen, frei zu machen, weil es ist toll, dass man da ist, dass man überhaupt auch wieder arbeitet.
Wir brauchen ja auch alle Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten, ja. Egal ob in Vollzeit, Teilzeit, ob es eine kleinere Stelle ist.
Ja.
Also das ist ja essentiell und finde ich richtig gut auch deine Einstellung. Und ich sehe auch bei dir mal auf dem Account, du machst ab und zu auch Sport, versuchst das noch mit zu integrieren, einfach um, ich glaube, das muss man ja auch irgendwie alles ein bisschen verarbeiten. Stress, anstrengend, ne, Familie, und da muss man einfach auf sich selber achten. Deswegen sehr gut. Und zum Abschluss vielleicht zwei Tipps für vielleicht junge Kolleginnen und Kollegen, die gerade vielleicht in diesem Gebiet starten. Hättest du da so zwei Tipps parat?
Also was ich immer rückblickend sagen muss, ich würde in jedem Fall immer versuchen, den Facharzt fertig zu machen, bevor man die Familiengründung startet. Das ist individuell. Ich für meinen Teil bin froh, dass ich das gemacht hatte, bevor ich Kinder bekommen habe, weil ich finde, arbeiten plus lernen plus Kinder plus Prüfung eine enorme Leistung. Da würde ich immer versuchen, schon einen Teil vorher irgendwie fertig zu machen. Und was auch immer wieder ein Nadelöhr ist für Teilzeitkräfte, unheimlich schwierig zu realisieren, ist die Intensivstationsarbeit, das Schichten. Das ist für Teilzeitkräfte tatsächlich sehr schwer, die da zu integrieren. Deswegen klappt das oftmals dann nicht. Also wenn man das machen möchte, Zusatzbezeichnung spezielle Intensivmedizin oder so etwas, auch das vielleicht vorher schon durchziehen. Das ist sonst alles, finde ich, relativ schwer so zu realisieren und braucht dann doch viel Zeit, ja.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das ist ja auch alles sehr intensiv. Man muss ja auch wirklich viel sich erarbeiten, ne? Muss dann auch die Prüfungen schaffen und ähnliches. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das schon noch eine zusätzliche Hürde ist, wenn man dann zu Hause auch noch Care-Arbeit etc. Das ist ja auch, sagen wir mal, nicht zu unterschätzen. Ne?
Absolut, ja. Und Julia. Ansonsten einfach umhören. Es gibt Anästhesien, die die Teilzeit inzwischen gut ermöglichen. Da darf man sich nicht entmutigen lassen.
Ja, und vielleicht auch einfordern.
Genau.
Das, was man, wie du gerade gesagt hast, ne, auf sich achten und dann vielleicht sagen, nee, ich kann nur Teilzeit und dann ist das so.
Ja.
Kein schlechtes Gewissen haben.
Genau.
Liebe Julia, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Einblick. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger plaudern können.
Unbedingt.
Und müssen sicherlich nochmal eine zweite Folge dazu machen, aber ich fand es super spannend und wirklich großen Respekt vor dem, was du so jetzt hier mal auch so alltäglich dargestellt hast, aber sehr, sehr schön auch dargestellt. Vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
Ja, das freut mich auch und ja, falls dir die Folge gefallen hat und du vielleicht Feedback hast oder irgendwelche Ergänzungen, lass es uns gerne wissen, schreib uns, schreib in die Kommentare und wir freuen uns auf das Feedback. Bis zum nächsten Mal, ciao.
Pflegestark, der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK. Dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host: Dominik Stark. Executive Producer: Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion: Vanessa Kolozicik. Kamera: Jan Schemann. Ton: Jan Schemann. Redaktion: Vanessa Kolozicik.